3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu The People Equation. Wir tauchen hier regelmäßig in die Welt von Private Equity ein, immer mit Blick auf die Menschen hinter diesem wichtigen Mitspieler im deutschen Mittelstand. Heute haben wir gleich zwei hochinteressante Gäste in unserem kleinen Studio. Beide repräsentieren die Next Generation in Private Equity und damit sind sie nicht allein, denn Private Equity hat sich enorm gewandelt. Die Teams und ihre Arbeitsweisen sind in den letzten Jahren sehr viel jünger und diverser geworden. Wie das den Blick auf Unternehmen und Branchen und die Zusammenarbeit untereinander und mit Unternehmern verändert, dazu wollen wir heute mehr erfahren. Unsere beiden Gäste arbeiten beide für das Private Equity Haus Triton, das seit vielen Jahren zu den aktivsten Mittelstandsinvestoren in Deutschland zählt. Triton hat deutsch-schwedische Wurzeln, investiert heute aber nahezu europaweit und insgesamt arbeiten rund 350 Leute für Triton. Das Smaller Midcap Team, das unsere beiden Gäste repräsentieren, ist 25 Köpfe stark. Sophia Ahlhusen arbeitet dort im Investment-Team. Philipp Glöcker ist Partner im Value-Creation-Team. Herzlich willkommen, Sophia, und herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank.
Danke.
Schön, dass ihr da seid. Gleich werden wir eine Menge über euch erfahren. Vorher begrüße ich aber auch noch meine beiden Co-Hosts, Jens und Paul. Hallo, ihr zwei.
Moin, moin aus Frankfurt.
Moin, moin ist Geschwätz, Paul. Moin reicht.
Kann doch auch schwätzen.
Grüß dich, Jens. Schön, dass du dabei bist. Wir sind hier alle im warmen Studio, aber du hast es ja auch ganz nett da, wo du gerade bist. Zum Start würde ich gerne mal unsere Gäste ein bisschen näher zu euch heranführen. Sophia, Philipp, verratet uns doch mal, wenn ich darf, wie alt ihr seid, wie euer bisheriger Weg im Private Equity Geschäft verlief und was ihr heute bei Triton genau macht.
Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, Michael, dass wir heute da sein können. Und ich denke, das Podcast-Thema passt perfekt zu unseren internen Diskussionen, die wir auch bei Triton ab und zu führen. Und kurz zu mir, ich bin seit 10 Jahren schon in der Branche mit dabei, bin 35 Jahre alt. Und ja, ich muss sagen, wenn ich so reflektiere über die Zeit bisher, dann ist mir aufgefallen, dass ich oft in Krisenzeiten in einem neuen Umfeld gestartet bin. Ich habe angefangen nach der Bankenkrise mit einer Bankausbildung, habe Finanzen studiert und war dann mehrere Jahre im Investmentbanking in London und bin dann während Covid in 2020 zu Triton ins Private Equity gestoßen. Und wenn ich zurückdenke, dann muss ich feststellen, dass für mich das Thema Leverage vielleicht weniger relevant war. Und was doch deutlich wichtiger war, ist operative Resilienz und auch erfolgreiche Transformation.
Sehr interessanter Einstieg. Philipp, wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Weg bis jetzt verlaufen in Private Equity?
Ich bin nach gut 6 Jahren in der Beratung ins Private Equity gewechselt, weil ich am Ende des Tages mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen wollte. Nicht nur 6 Wochen ein Projekt bei einem Kunden, wo ich manchmal das Produkt oder den Kunden gar nicht so richtig verstanden habe, sondern wirklich Ende zu Ende Verantwortung zu übernehmen in mittelständisch geprägten Unternehmen. Und war dann 6 Jahre bei einem anderen Private Equity House mit Sitz in München, wo ich ja 2 Jahre gut so ein EBITDA-Verbesserungsprogramm begleitet habe. Dann sehr früh mit Anfang 30 2 Jahre lang selbst Geschäftsführer sein durfte eines unserer Investments, das auch in den Exit begleitet habe. Eine spannende Erfahrung natürlich. Und dann 2 Jahre als Operating Partner 4 Plattformen nochmal begleitet habe bei allen Value Creation Maßnahmen, wie man das auf Neudeutsch jetzt so schön nennt. Und genau, und dann bin ich nach 6 Jahren dort vor gut 1,5 Jahren zu Triton gewechselt in ähnlicher Rolle als Operating Partner wieder die Ende-zu-Ende-Verantwortung für 3 Portfolio-Unternehmen rund um die Value Creation.
Und die Frage nach deinem Alter?
Sehr guter Punkt. 38 bin ich, nicht also, mehr ganz so jung.
Definitiv die Next Generation Private Equity, da sind wir uns einig. Was wir auch gelernt haben, Sophia repräsentiert so ein bisschen die Investment-Seite, Philipp die Operating Partner-Seite, die Value Creation-Seite, ist ja auch ein einigermaßen neuer Trend Private Equity, dass es so spezielle Pfade gibt und diese Unterscheidung wird, glaube ich, auch nachher noch wichtig, aber vorher würden wir von euch gerne wissen, stimmt unser Eindruck, dass Private Equity jünger und diverser geworden ist?
Ja, ich würde sagen schon definitiv, wobei man sich natürlich immer die Frage stellen muss, was meinen wir eigentlich mit Diversität? Und da gibt's einmal das Thema Diversity of Thought und ich denke, das ist extremst wichtig heutzutage, um Deals auch wirklich holistisch zu betrachten. Wir bei Triton machen das so, dass wir die Deal-Teams extrem divers staffen. Also wir haben einmal das Operating-Team mit dabei, wir haben Investment-Professionals und auch Experten. Unter anderem haben wir aber auch über die Länder hinweg unsere Staffings, da es dort auch verschiedene Denkweisen und Best Practices gibt, die auch wirklich viel Wert beitragen. Und neben dem Diversity of Thought gibt es sicherlich auch die klassische demografische Diversität. Und das ist vielleicht auch das Stichwort Frauen im Private Equity. Und auch dort muss man sagen, sieht man einige Fortschritte. Wir bei Triton beispielsweise haben mittlerweile 30% Frauen im Investmentteam, was übrigens auch deutlich über dem Branchenschnitt ist. Und so muss ich sagen, dass insgesamt Diversität für mich sehr bereichernd ist. Ich habe mit Deal-Captains, wirklich tollen Deal-Captains aus Deutschland, UK und auch Schweden zusammengearbeitet. Und man merkt, dass diese verschiedenen Herangehensweisen dazu führen, dass man ganz anders über Transaktionen diskutiert und am Ende dann auch deutlich bessere Entscheidungen trifft.
Super interessanter Punkt. Wie unterscheiden sich denn diese verschiedenen Denkweisen und Hintergründe? Und wie bringt ihr die, sagen wir mal, mehrwertig in Transaktionen zusammen? Wie funktioniert dieses Diversity of Thought im Alltag?
Gute Frage. Ich denke, wie es funktioniert, ist, wir haben natürlich alle verschiedene Prägungen. Das zeigt sich unter anderem in den Ausbildungen, das zeigt sich aber auch in den verschiedenen Kulturen. Die Schweden haben eine ganz andere Kultur, anderes denken anders über Hierarchie nach. Die Briten denken auch nochmal ganz anders darüber nach. Das muss natürlich herauskristallisiert werden in einer Diskussion. Das heißt, es muss auch Offenheit bestehen für diese verschiedenen Denkweisen und das muss man natürlich auch zulassen wollen.
Ja, vielleicht ergänzend aus Operating-Partner-Sicht. Als ich vor 8 Jahren ins Private Equity gewechselt bin, hatte ich das Gefühl, also als ich mich beworben habe, recht wenig Operating-Partner auf den Websites der Fonds zu finden. Ja, und habe mich, will ich sagen, schwer getan, einen Fonds zu finden, wo ich unterkomme. Aber dann mit Aurelius, wo ich war, einen Fonds gefunden, der natürlich einen Fokus auf Transformation, Restrukturierung legt und dieses Operating-Partner-Modell extrem stark geprägt hat. So, und da gibt es eine große Weiterentwicklung seitdem. Ich hatte mal versucht, Statistiken rauszufinden. Vor 10 Jahren hatten über 25% der Fonds überhaupt keine Operating Professionals. Heute kann man sich das Gefühl gar nicht mehr wegdenken. Und sozusagen anzuerkennen, dass Investment Professionals Stärken mitbringen und Operating Partner Stärken mitbringen und diese dann in der Symbiose zusammenzuführen. Ich glaube, das ist sozusagen diese Diversity of Thought, den du ansprichst, Sophia, und der uns in Summe, gerade bei Triton, wo der Fokus auf Operations auch gelegt wird, sehr stark macht.
Paul, Jens, ihr arbeitet ja auch oft mit Private Equity Häusern zusammen in eurer Eigenschaft als Begleiter. Jens, du als Organisationscoach, Paul in seiner Eigenschaft als Headhunter. Nehmt ihr auch eine Veränderung wahr in der Zusammenarbeit mit den Leuten in Private Equity Fonds? Ist es anders, mit einem Private Equity Haus heute zu arbeiten, als es vielleicht vor 5 oder 10 Jahren war?
Diese Weg von Leverage ist ja ein bisschen gezwungen durch die Bankensituation. Die Finanzierungen sind ja nicht mehr so großzügig, wie sie mal waren. Das heißt, man ist gezwungen, dann operativ auch effizienter zu werden. Wir haben ja Dirk hier gehabt von Aurelius, das sind Profis. Das ist unabdingbar. Wenn du Value Creation nicht hinbekommst, dann wirst du keinen guten Exit machen. Insofern brauchst du auch Top-Leute, natürlich Diversität bereichert. Kulturen habe ich auch in meinem Team, ja, halb Spanierin, halb Engländerin, 3/4 Ire. Das ist schon wichtig und ich finde, die jüngeren Menschen, die bringen eine ganz neue Energie mit, selbstmotiviert, IT-affin vor dem Herr, ja, kommunikationsaffin. Ich liebe es, mit den jungen Menschen zusammenzuarbeiten.
Ja, das ist ein guter Punkt, wenn ich gerade ergänzen darf. Vor 10 Jahren waren die Operating Partner, ich will nicht sagen Ex-CEOs im Vorruhestand, aber es waren häufig Industrieexperten, ja, die natürlich jahrelange Erfahrung mit einbringen. Und wenn ich heute auf meine Operating Partner Kollegen schaue, das sind Leute, die hands-on 3-4 Tage vor Ort im Portfoliounternehmen, so wie ich es offen gestanden auch lebe, dann das Management im Sparring unterstützen und die Value Creation vorantreiben. Ja, und da sieht man schon einen deutlichen Shift zu dem, was du gerade ansprichst, Paul.
Ich nehme den Beispiel Aurelius, der Dirk war ja hier, ja. Die sind natürlich extrem gut und fokussiert auf Operating Excellence. Also das sind echte Experten in dem Bereich. Triton kann ich noch nicht einschätzen. Ich hoffe, es von euch erfahren zu können. Weil früher war, glaube ich, der Operating Focus bei euch weniger vorhanden als heutzutage.
Lasst uns das nochmal rausstellen. Ja. Also die Veränderungen in der Zusammenarbeit gleich. Ich wollte nochmal Jens Eindruck haben. Thema Weiterentwicklung der Organisation, Positive Leadership ist ja auch was, glaube ich, was man vor 10, 15 Jahren bei Private Equity noch nicht so hätte platzieren können, wäre jetzt meine These.
Wer mich erkennt, weiß, dass ich auch ab und zu mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen muss. Wir haben vor 20 Jahren bei Strategic Value Partners schon ein Operating Team gehabt, weil wir im Distressed als Deep Value Buyer gar nicht umhin konnten, um Value Creation durch Hands-on operatives Handanlegen sozusagen auch tatsächlich zu gewährleisten. Und unsere Industrie hat sich in den letzten 20 Jahren, wie jede andere Industrie, brutalst ausdifferenziert. Und wenn du heute Mehrwert heben möchtest, dann machst du das mit anderen Maßnahmen und Mitteln, als das vor 20 Jahren der Fall war. Und selbstverständlich ist der Wertehebel, operativ nah dran zu sein und mit all den Kenntnissen und Fertigkeiten und Fähigkeiten eines multiplen Investors mit seinem Netzwerk dann tatsächlich Werte zu generieren in Unternehmen, die das aus sich heraus nicht in der Lage waren zu generieren, ein ganz wesentlicher Renditetreiber heute. Und du kommst ohne diese operative Erfahrung auch gar nicht umhin, Unternehmen tatsächlich zu transformieren. Das ist einfach eine Frage des Alters der Industrie, erstens. Zweitens ist es dann immer noch abhängig davon, wie die Gründer und die Equity-Partner von Private Equity, von diesem Private Equity-Fonds das sehen. Und es gibt auch heute noch Unternehmen, die sehen das etwas anders als Triton, die schon sehr früh, auch sehr aus meiner Sicht modern erkannt haben, dass ein großer Wertehebel zum Beispiel auch in den Menschen in den Organisationen liegt. Und Triton hat schon sehr früh großen Wert darauf gelegt, im Sinne der Diversität auch die CXOs ihrer Portfoliounternehmen und die wesentlichen Protagonisten häufig zusammenzubringen und auch auf dem Thema Leadership zu arbeiten. Und auch ich mache das natürlich mit meinen Klienten so, dass ich als Go-To Humankapitalpartner auf der Menschseite begleite von der Due Diligence bis zum Exit. Und da gibt es auch immer mehr. Insgesamt finde ich, ist die Industrie noch sehr langsam, wenn es diese Themen angeht. Und ich wünschte mir natürlich ein deutlich mehr Erkennen, wo die tatsächlichen Wertehebel liegen. Das ist aus meiner Sicht noch ausbaufähig.
Gucken wir mal, ob wir sie heute finden. Fangen wir mal an bei der Investmentseite. Sophia, du bist so die Dealmakerin in unserer Runde. Tag ein, Tag aus analysierst du Unternehmen, Branchentrends, immer auf der Suche nach dem perfekten Investment für Triton. Blickst du anders auf Unternehmen oder Branchen als deine älteren Kollegen? Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass du einen viel schärferen Blick auf moderne Werttreiber wie Online, Social Media, KI und so weiter hast, als die Leute, die vielleicht nicht damit aufgewachsen sind.
Wir bei Triton investieren weiterhin in traditionellen Industrien. Also das ist klassische Industrie, das ist Business Services, Gesundheitswesen. Aber diese Industrien, die werden geprägt durch Megatrends. Digitalisierung, AI, Energiewende. Das heißt, die Entwicklungszyklen in diesen Branchen, die werden immer kürzer. Und das bedeutet auch für uns natürlich, dass wir anders auf Unternehmen schauen müssen. Früher hieß es vielleicht in der DD, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Während es heute in der DD heißt, was kann aus diesem Unternehmen noch werden? Und das bedeutet, dass das Thema Kultur und Talente in der Due Diligence nochmal deutlich mehr in den Fokus rückt. Denn wir brauchen nicht nur das Unternehmen für ein gutes Investment, sondern auch die Menschen dahinter, die diese Vision am Ende für uns umsetzen.
Das heißt, du siehst dich eher jetzt nicht als diejenige, die tief in die Branchen einsteigt, sondern die richtigen Teams zusammensetzt beziehungsweise erkennt, welche Teams passen am besten vielleicht zur Triton-Kultur und mit welchen kann man die nächsten 5 Jahre am meisten erreichen?
Genau, richtig. Es entwickelt sich alles etwas weiter, die Rollen. Also da wir eben operative Wertschöpfung mehr in den Fokus stellen, entwickelt sich auch die Rolle des Investment Professionals weiter. Klar sind wir immer noch sehr tief involviert, aber gerade wenn es um Wertsteigerung geht, dann sehe ich die Rolle eher als eine Art Deal Orchestrator. Meine Rolle ist es, die Skill Gaps zu erkennen. Wo fehlt jemand, frühzeitig Experten einzubinden und das Team auf eine Vision einzuschwören? Philipp hingegen bei der Wertschöpfung ist viel näher dran, viel operativer, stellt auch sicher, dass die Dinge wirklich umgesetzt werden. Aber insgesamt geht es natürlich darum, dass wir als Team zusammenarbeiten. Die Challenge, die wir haben, Philipp und ich, dass wir uns immer ständig verzahnen müssen.
Man kann also nicht sagen, Sophia kauft irgendwas ein und du, Philipp, musst dann was daraus machen?
Nee, das funktioniert nicht, weil die Schnittstelle dann zwischen sozusagen dem Deal und der Umsetzung, der Bruch ist zu groß. Ja, das habe ich in meiner vorigen Station gesehen und das sehe ich auch jetzt. Es ist wichtig, frühzeitig den Operating Partner in der Due Diligence mit zu involvieren. Ja, dass da so eine gewisse Mitverantwortung auch entsteht Und dann natürlich, dass der Deal-Captain auch über den gesamten Investment-Lifecycle dann mit an Bord bleibt. Also der Investment-Professional auch bis zum Exit das Unternehmen mit begleitet und auch sich verantwortlich fühlt dafür.
Philipp oder Sophia bei euch, wer entscheidet am Ende des Tages? Ja, wenn wir ein Unternehmen nehmen und es gibt irgendwelche kontroverse Themen, keine Ahnung, irgendwelche operative Themen oder Exit-Möglichkeiten und so weiter. Wer hat das Sagen am Ende des Tages? Bleibt das beim Deal-Captain oder ist es eine Team-Entscheidung?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Ja,
wir sind hier bei der Politik jetzt. Ja, ja.
Also am Ende, die Verantwortung trägt der Deal-Captain.
Immer, okay.
Aber wer zu der Entscheidung beiträgt, das würde ich sagen, ist das gesamte Team. Und ich würde sogar sagen, das ist extremst wichtig. Denn wir haben ja Informationsasymmetrien. Ja? Philipp beispielsweise ist sehr nah dran am operativen Geschehen. Das heißt, er hat teilweise vielleicht sogar bessere Informationen als der Deal-Captain. Und wenn dann jemand von oben sagt, so entscheiden wir, obwohl er gar nicht nah dran ist, dann kann das total das Risiko sein. Das heißt, ein Deal-Captain muss natürlich auch erkennen, wann ist vielleicht jemand eine bessere Informationslage und kann vielleicht die bessere Entscheidung treffen.
Aber the buck stops at the deal captain am Ende des Tages.
Das ist schon so, ja. Ist schon so.
Danke für diese klare Antwort.
Kann man dann sagen, Philipp, dass du so ein bisschen das Ohr an den Gleisen bist? Das heißt, dass du derjenige von Triton bist, der am allerengsten dran ist an den Management-Teams, in die er investiert, im täglichen Austausch, viel stärker als der Deal-Captain oder das Investment-Team?
Wir glauben bei Triton an die sogenannte Troika. Das ist im Grunde der Investment-Professional, das Management, also der CEO und der sogenannte Chairman. Das ist meistens ein Industrieexperte, der uns dann nochmal beratend unterstützt. So, und wir haben tatsächlich bei TSM, also unserem Team, im letzten Jahr da einen gewissen Wandel vollzogen. Und ich als Operating Partner bin mit in diese Troika reingerutscht, sozusagen neben dem Investment Professional, genau um diese Schnittstelle zwischen meinem Blick oder engen Blick auf das Unternehmen und dem Investment Professional eben nochmal zu stärken. Von dem her, ja, die Antwort ist, ich bin wahrscheinlich in dem Sinne, dass ich 3-4 Tage vor Ort bin, sehr, sehr nahe dran, natürlich dadurch auch im täglichen Austausch mit dem Management. Aber wir haben in Summe eine sehr enge Verzahnung, würde ich sagen, bei Triton zwischen Triton Management und auch nochmal externe Expertise, die wir mit reinholen.
Was ich interessant finde, ist, dass ihr beide, als ihr vorhin über Karriere berichtet habt, ja schon gesagt habt, dass ihr eigentlich sehr gezielt diese beiden unterschiedlichen Karrierewege eingeschlagen habt. Das ist ja was man früher nicht so kannte als Private Equity. Da gab es ja eher so die eine Person, die alles so ein bisschen in sich vereint hat und dann die von dir erwähnten Ex-CEOs oder sowas, die von der Seitenlinie ihren Rat beigetragen haben. Passiert diese Differenzierung bei euch bei Triton zufällig, diese Karrierewege, oder sind die Karrierepfade schon beim Einstieg genau definiert?
Ja, ich würde vielleicht nochmal ergänzen wollen, dass Triton schon sehr lange auf das Thema Investment und operative Trennung Wert gelegt hat. Denn Triton hat schon immer operative Wertsteigerung als wirklich essentiell betrachtet. Deshalb ist das kein Zufall, dass Philipp und ich in diesen jeweiligen Rollen gelandet sind. Und wie Paul auch vorhin gesagt hat, ich denke, mittlerweile ist es essentiell in dieser auch schnellen Zeit, dass man eben diese Trennung vornimmt, damit man insgesamt als Team schneller Momentum, schneller Wertsteigerung erreichen kann.
Wann müssen sich denn die jungen Leute bei euch, die einsteigen, entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen, den Weg Philipp oder den Weg Sophia?
Ach, ich glaube, es kommt natürlich. Also ich bin ja nicht als Analyst oder Associate bei Triton eingestiegen und habe mich dann sozusagen für einen Karriereweg innerhalb von Triton entschieden, sondern am Ende des Tages, glaube ich, gibt es schon bei Triton, innerhalb von Triton selbst weiterhin diesen Investment Professional Karriereweg. Und die Operating Partner, zumindest jetzt die Beispiele bei uns, sind dann meistens von extern dazugekommen. Also entweder haben sie in einem Portfoliounternehmen, sei das bei Triton selbst oder in extern bei einem anderen Fonds, operative Erfahrung gesammelt und sich dann eben entschieden, aus dem Management in diese Operating Partner Rolle zu wechseln, oder sind, so wie ich, durch so eine Operations Schule eben innerhalb des Private Equity gegangen. Also von dem her, ja, keine so klare Trennung.
Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, meine Hypothese ist, warum diese Durchlässigkeit bei Triton besteht, ist, weil wir eine Kultur haben, wo wir uns auf die Stärken und Potenziale eines jeden Einzelnen fokussieren und diese auch gefördert werden und auch in Deal-Teams extra dafür gestafft wird, also nach Stärken, nach Erfahrungen. Und so kann es eben auch passieren, wie Philipp sagte, dass die Rollen sich dann doch auch teilweise überlappen, vermischen.
Vielleicht können wir etwas konkreter sein. Ich bin ja super neugierig als ehemaliger CFO. Ihr habt ein Target identifiziert, wahrscheinlich dann deine Seite. Wie stellt ihr euch dann auf? Wer macht die Due Diligence-Organisation? Es muss ja schnell gehen, es muss ja auch sitzen am Ende des Tages. Holt ihr dann auch externe Berater für, keine Ahnung, Market Due Diligence, etc., etc.?
Ja, vielleicht starte ich einfach mal und Philipp, du ergänzt gerne. Aber genau, das Sourcing, das liegt weiterhin klassisch beim Investment Professional. Mhm. Und wenn dann wirklich ein konkretes Target vorhanden ist, dann ist es, wie gesagt, wichtig, dass wir ein diverses Team haben. Also oft ist ein Industrieexperte mit dabei, von Beginn an auch bei den ersten Treffen. Und dann, wenn wir in die Due Diligence gehen, dann haben wir natürlich unsere externen Berater für CDD, FDD und so weiter. Wobei dann die operative DD, auf die wir auch sehr viel Wert legen, eben geprägt ist durch einmal diesen Industrieexperten und jemanden wie beispielsweise Philipp, um eben nicht nur Risiken als K.O.-Kriterien zu identifizieren, sondern um ganz gezielt schon den 100-Tage-Plan vorzubereiten, sodass dann Philipp, sobald das Closing passiert ist, eigentlich von Tag 1 dort reingehen kann und die Post-Closing-Due-Diligence und 100-Tage-Plan aufzunehmen.
Und da wird ja eigentlich die Rendite gemacht in der Haltedauer. Beim Einkauf ja mittlerweile sehr selten durch die Multiple-Arbitrage nicht mehr so gut funktioniert. Man muss das Unternehmen weiterentwickeln. Das war früher ein bisschen anders. Und Paul, du warst ja mehrfach Finanzchef bei PI-finanzierten Unternehmen. Wie lief denn damals die Betreuung durch deinen Investor ab? Welche Qualität hatte der Austausch und welche Intensität?
Also wir haben jetzt, finde ich, es ist ja kein Geheimnis, wenn ich jetzt an meine Freunde bei Advent denke oder CVC, das war eher so passive Operating-Ansätze. Also das ist bei Advent heute auch noch eher outgesourced. Aurelius ist dann und Triton offensichtlich auch ein anderer Extrem, was ich gut nachvollziehen kann. Also bei uns damals, schon ein bisschen länger her jetzt, also war der Operating Guy, der war da, um uns zu unterstützen. Bei Advent besonders gut, junge Bursche, der uns da unterstützt hat. Beim CVC war es dann wieder jemand erfahrener und die Akzeptanz im Unternehmen war nicht immer so gegeben. Gab auch Beispiele, wo man, jetzt, the spy is coming today. Das ist ein bisschen übertrieben jetzt, weil er war auch ein guter Typ. Aber die Selbstverständlichkeit, was ihr, glaube ich, habt, dass die Operating Teams da reingehen können und ihr Programm durchziehen, das war damals nicht so. Die Industrieexperten waren schon Chairmen of the Board. Also die haben schon die Verantwortung gehabt. Die haben auch CEOs entlassen oder eingestellt. Das war also Industrieexperts nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei Triton ist, ob das sehr aktiv ist oder in meiner Geschichte waren die sehr aktiv und haben das getrieben und haben die Board Meetings geleitet und so weiter und so fort. Aber so extrem, wie es jetzt ist, im positiven Sinne, war es damals gar nicht.
Du hast ja mal erzählt, so ein bisschen rollstuhlartig gesagt, du hattest entweder Austausch mit einem Junior Analyst, der dir nicht wirklich Input geben konnte, sondern nur mit Excel-Akrobatik diskutiert hat. Oder du hattest dann ab und zu mal Kontakt mit den absoluten Stars der Branche. Mhm. Steve Coulters und so weiter, von denen du begeistert warst, also es waren immer nur so punktuelle Berührungspunkte.
Ja, also don't misunderstand me, der junge Bursche bei Advent, der Martin, war ein brillanter Typ, also auch strategisch, kam aus der Beratung und so, das war nicht so. Also die inspiring moments kamen natürlich immer von Steve oder von Ralf Hüpp, die Board-Meetings, die ich nie vergessen möchte, weil du sitzt dann da, du denkst, du hast einen Plan, und dann kommt der Steve und sagt, did you think about this, Paul? Und ich sage, Steve, I just started thinking about this. Und Ralf war ja eine absolute unberechenbare Brain im Private-Equity-Bereich. Er hat richtig Spaß. Gehst da rein mit einem Plan, Board-Meeting, bist ein bisschen aufgeregt, CFO, Zahlen präsentiert. Der Ralf hat das gar nicht interessiert. Da ging es um längerfristige strategische Dinge, wie bei Viatris damals, let's close the Drug Development Center und nehmen wir 30 Millionen Kosten raus, was wir dann auch gemacht haben. Ja, das war Ralfs Idee. War natürlich auch in der Due Diligence schon ein Szenario, das die Türsch ausgerechnet haben. Ja.
Wie sind denn die Intensität und der Spirit heute im Austausch zwischen euch auf der Investorenseite und den Management-Teams? Sind das auch so punktuelle Board-Meetings? Was du vorhin gesagt hast, Philipp, du bist 3-4 Tage vor Ort, klingt es deutlich intensiver, deutlich operativer als früher.
Das ist so. Klar, wir haben weiterhin die Board-Meetings, wir haben eben diese wöchentlichen Troika-Abstimmungsrunden, aber gerade dann zwischen mir und dem Management oder Management mir ist der Austausch natürlich auf Tagesbasis gegeben. Genau. Ja. Und das erfordert auch so eine gewisse Flexibilität natürlich vom Management. Ich glaube, das, was du gerade ansprichst, dass man eben nicht als der Spion wahrgenommen wird, sondern auch das Management praktisch in die nächste Generation mit uns mitgeht. Ja, ja. Und um beim heutigen Thema zu bleiben, ja, und sich darauf auch einstellt, das ist da besonders wichtig, ja.
Auch auf der Seite der Unternehmen, die ihr kauft, hat ja ein Generationswechsel stattgefunden. Ihr habt wahrscheinlich nicht mehr so oft mit dem klassischen 65-jährigen Patriarchen zu tun, sondern eher mit dynamischen, hierarchiearmen Teams aus 40- bis 50-Jährigen. Stimmt das?
Das stimmt. Also ich hatte letztes Jahr zwei CFO-Suchen zum Beispiel laufen, wo wir am Ende uns über 100 Profile angeschaut haben. Ich habe 30 Interviews geführt. Paul, du schaust...
einen falschen Headhunter gehabt.
Fragst dich, was da schiefgelaufen. Nein, warum hat das so gedauert? Wir mussten, sind selber durch eine steile Lernkurve gegangen und haben uns am Ende entschieden für junge Wilde, nenne ich es jetzt mal, ja. Ja, Ende 30, sehr datenaffin, KPI-getrieben, sehr gut im Umgang mit neuen Technologien. Mhm. Da sind wir sehr froh darum, dass wir die zwei gefunden haben und wir bringen, wie du sagst, die Unternehmen da irgendwo auch in die nächste Generation.
Ja. Jens, wie akzeptieren oder wie schauen denn die Leute, die du begleitest, die eher Management-Teams, auf die Interaktion mit dem PI-Investor? Welche Ansprüche haben die? Wie bereichernd empfinden die das? Was hat sich da vielleicht auch geändert im Vergleich zu der Zeit, als du noch auf der anderen Seite des Tisches saßt als Investor?
In der Regel begrüßen die das außerordentlich, weil die natürlich merken, dass die Zeit, die sie mit PE zusammenarbeiten, auch für sie persönlich eine echte Bereicherung ist. Diejenigen, die jetzt First-Time-PE C-Suite sind, für die ist das natürlich kulturell nochmal eine Herausforderung. Aber grundsätzlich eilt da Private Equity mittlerweile ja eine positive Duktus voraus. Die wissen ganz genau, das sind Profis. Die wissen, die bringen Netzwerk mit. Die bringen auch, ich sag mal, Weisheit mit aus anderen Industrien und finden das großartig. Diejenigen, die sich sperren gegen Private Equity, die sind in der Regel natürlich auch nicht ganz so lange mit dabei. Die anderen, die schon mehrfach mit Private Equity gearbeitet haben, die wollen gar nicht mehr mit jemand anderem arbeiten, weil sie einfach wissen, sie haben einen riesen Leverage. Sie kriegen in vorgegebener Zeit Maximales umgesetzt und die erwarten auch einen entsprechenden klaren Austausch. Also A-People hire A-People, B-People hire C-People. Und wenn du A-People hirest, dann haben die A-People auch A-People-Ansprüche, auch an den Gesellschaftervertreter und genießen auf dieser Augenhöhe die Zusammenarbeit extrem.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich meine, formell seid ihr der Vertreter des Eigentümers und letztlich am Ende des Tages, ihr entscheidet, wo die Lokomotive hinzieht und im Zweifel tauscht ihr halt auch den Trainer aus. Jetzt gehst du als 38-Jähriger zu einem Unternehmen, hast da vielleicht mit dem CEO, CFO zu tun, die auch in dem Alter sind. Das ist natürlich eine ganz lockere Art des Umgangs, vermute ich mal. Ihr seid wahrscheinlich per Du, ihr packt alle an, es gibt wenig Formalitäten. Wie ist denn dieses Spannungsfeld zwischen, sag mal, ich brauche schon Formalitäten, weil ich den Eigentümer repräsentiere und weil ich auch Durchgriff habe und zudem, wir sind ein Team auf Augenhöhe und arbeiten hierarchiefrei an einer möglichst guten Zukunft. Wie funktioniert das im Alltag?
Idealerweise ist das natürlich ein partnerschaftlicher Austausch und wir ziehen dann alle an einem Strang. Ne?
Also so mit WhatsApp und kurzen Calls zwischendrin statt Board-Meetings.
Das auch, klar. Kommunikation selbst ist ein sehr schneller Dienstweg geworden. In Summe funktioniert das gut. Also zum einen, klar, kurze Dienstwege. Du sprachst gerade an, man tauscht sich über WhatsApp aus. Man ruft sich einfach an. Das andere, was ich vielleicht an der Stelle anbringen möchte, ist, dass wir heutzutage eine sehr hohe Transparenz auf die Entwicklung in den Unternehmen haben. Stichwörter binden die verschiedenen Systeme an ein Data Lake an, setzen eine BI-Suite drüber und haben damit natürlich praktisch tagesaktuell einen Einblick darauf, wie sich die Operations entwickeln. Also sind die Maschinen in der Produktion ausgelastet? Sind genügend Kunden im CRM eingeschrieben? Sind genügend sozusagen Patienten in der Praxis? Ja, einfache operative KPIs. Ich muss nicht mehr 15 Tage nach Monatsabschluss warten, bis ich auf Umsatz oder EBITDA schauen kann, sondern kann mit dem Management täglich in den Austausch und das macht die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit viel einfacher heutzutage. Und gerade wenn dann eben Management, so wie du das ansprachst, Jens, da auch aus einer neuen Generation ist, Spaß daran hat, mit Private Equity das Unternehmen weiterzuentwickeln, dann ziehen da auch wirklich alle an einem Strang.
Ja, ich würde noch ergänzen, ja, nur weil es irgendwie vielleicht auf der Kommunikationsebene moderner und vielleicht auch lockerer ist, darf es natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Performance-Fokus noch weiterhin da ist. Ja. Und das machen wir bei Triton schon auch recht klar, indem die Erwartungen auch von Anfang an kommuniziert werden und auch recht direkt und ehrlich miteinander kommuniziert wird und auch Feedback gegeben wird. Und wenn etwas nicht läuft, dann wird das genauso gesagt, wie auch wenn etwas gut läuft.
Da will ich mal kurz einen raushauen. Und zwar gibt es Studien, Alex Partners macht einmal im Jahr eine Umfrage unter amerikanischen PEs, aber ich glaube, es ist stellvertretend auch für unseren Kulturraum. Wenn die Beziehung zwischen dem CFO, dem CEO und dem Investment Professional nicht funktioniert, dann verlängert sich die durchschnittliche Halteperiode bis zwischen 14 und 18 Monaten, was ein totaler IRR-Killer ist. Und dieses Beziehungsmanagement, und das höre ich bei euch beiden ja raus, ist heute ein absolut wesentlicher Aspekt. Und was ihr gesagt habt, diese Ehrlichkeit, diese Klarheit, das zahlt ja alles auf das unbedingt notwendige Vertrauen, auch wenn man in der Sache vielleicht strittig unterwegs ist, aber dieses unbedingt notwendige Vertrauen zwischen den Hauptprotagonisten ein. Und mich würde mal interessieren, wie sehr macht ihr bewusst auch Vertrauensarbeit mit dem Management?
Ja, das ist ein wirklich guter Punkt und ich denke, wir machen das sehr viel bei Triton. Es steht, würde ich sagen, im Zentrum, denn wir haben auch erkannt, dass du Momentum brauchst. Du brauchst Momentum, um Geschwindigkeit zu erzielen und das kriegst du nur hin, wenn alle an einem Strang ziehen, wenn alle die gleiche Vision haben. Und das lässt sich nur erzeugen, indem die Basis stimmt. Und die Basis ist die Beziehung, das ist Vertrauen zueinander, weil ja im Endeffekt jeder eine andere Rolle, eine andere Aufgabe übernehmen muss. Ja, der Manager, der ist eben verantwortlich für die operative Umsetzung. Der Investment Professional muss dem Management und dem Operating Partner den Rücken frei halten, was Finanzierung, M&A und solche Themen angeht oder auch den Exit. Und Philipp hingegen muss eben operativ Best Practices aus anderen Unternehmen in die Firmen reinbringen, um, ja, ich sag mal, die J-Curve etwas zu akzelerieren. So hat jeder seine eigene Rolle und seinen eigenen Beitrag. Und man braucht dieses Vertrauen, um dann gemeinsam als Team das in der Schnelligkeit umzusetzen.
Ich meine, ihr bringt ja auch, so nehme ich das wahr, ihr bringt ja auch Skillsets mit, die auch die CFOs nicht so haben, Philipp.
Guter Punkt, Paul. Bei Triton greifen tatsächlich auf ein Netzwerk von über 60 operational funktionalen Expertisen zurück, wo wir natürlich Einkaufsexpertise mitbringen, operational Expertise mitbringen, Finanzexpertise mitbringen, Pricing-Expertise mitbringen und damit die Unternehmen einmal aus diesen operational Functions heraus unterstützen. Und dann natürlich auch das Netzwerk fördern. Also wir bringen das Management mindestens einmal im Jahr physisch zusammen, haben einen CFO-Day, wir haben einen Senior Executive Day und fördern da den Austausch, um genau die Themen, sei das jetzt Working Capital Management, was du ansprichst, oder auch andere Themen best in class zu gewährleisten.
Ich würde nochmal das Thema Unternehmenskultur ansprechen, auch bei euch. Und ich glaube, um einen Faktor kommt ihr nicht drum rum. Und let's face it, wenn ich sehe, wie Leute agieren, die 20 Jahre jünger sind als ich, wie die auftreten, wie die arbeiten, wie die ihren Tag strukturieren, bin ich manchmal irritiert. Einfach, weil es eine komplett andere Angangsweise ist, als ich es gewohnt bin. Eure Chefs sind 20 Jahre älter als ihr. Sind die auch manchmal irritiert davon, wie ihr arbeitet, wie ihr mit den Managementteams umgeht, wie ihr eure Rolle definiert?
Ich würde sagen, auf gar keinen Fall. Also meine Chefs sind total offen gegenüber den Arbeitsweisen von jüngeren Kollegen, fördern das sogar und sehen darin sogar die Zukunft und ermutigen uns das weiter auszubauen. Haben viele Projekte im Bereich AI bei uns im Deal-Team, um unsere eigene Sourcing zu optimieren, arbeiten viel mit Project-Management-Tools, um uns durchzustrukturieren und effizienter zu werden. Also das kann ich jetzt in diesem Fall gar nicht unterschreiben.
Ich habe in der Recherche was gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Ihr habt ein Programm bei euch, das nennt sich Everyone is a Leader. Verbirgt sich das dahinter, was man glauben könnte, wenn man diesen Titel bekommt, praktisch hierarchiefreie Organisation?
Ja, schön, dass du es ansprichst. Das ist, ich finde, ein wirklich tolles Prinzip, was Triton dort hat. Und es bedeutet, dass ja Eigenverantwortung nicht mit Seniorität gleichzusetzen ist, sondern eben mit Qualität, mit Ownership und Eigeninitiative. Und das bedeutet für mich beispielsweise, dass ich schon früh Verantwortung übernehmen durfte, dass ich schon früh führende Rollen im M&A-Prozess haben durfte, dass ich früh bei den Management-Interaktionen involviert war. Und das ist nicht nur bereichernd, sondern natürlich auch eine extreme Lernkurve.
Da frage ich nochmal nach zum Alltag. Wenn ihr beide jetzt zusammen auf einen Deal arbeitet, ja, sagen wir zu 90% autonom, wer beziehungsweise wie bringt sich die Senior Person mit all ihrer Erfahrung, die ihr natürlich noch nicht habt, ein, um das von der Seitenlinie zu begleiten, ohne dieses Everyone is Leader Prinzip zu diskreditieren?
Philipp und ich arbeiten tatsächlich derzeit auf einer Transaktion zusammen. Und wie wir es dort handhaben, wir haben alle 2 Wochen haben wir ein Deal-Team-Call, wo eben alle zusammenkommen. Das ist ein ganz diverser Call. Da kommt der Finanzierungsexperte dazu, der Philipp, der als Operating-Partner, der Deal-Captain, wir als Investment-Team. Und dort wird sich eben zum Stand des Assets ausgetauscht und überlegt, wie kann man weiter vorgehen. Das ist das eine Forum. Und dann haben wir einmal jährlich haben wir mit den Senior-Partnern ein Forum, wo auch wirklich das Investment einmal ganzheitlich besprochen wird und auch Ideen, Anregungen von den erfahrenen Kollegen eben mit eingebracht werden. So denke ich, haben wir, finde ich, ein gutes Konzept, wo wir einerseits uns regelmäßig austauschen, andererseits auch den Raum haben, das Asset weiterzuentwickeln.
Und da kommen dann diese Out-of-the-Box-Momente oder Impulse zustande, wie Paul sie eben beschrieben hat, dass ein super erfahrener PE-Manager dann sagt, habt ihr eigentlich mal über dies nachgedacht? Wie steht ihr dazu?
Auf jeden Fall, ja. Also das ist der Vorteil von diesen diversen Teams. Alter, Geografie, Background. Und ich muss sagen, ich habe das fast auf täglicher Basis, diese Aha-Momente.
Interessant. Jetzt lass uns noch mal ein Stück weiter in die Zukunft blicken. Und man sieht es euch nicht an, aber ihr seid ja bei Weitem nicht die Jüngsten im Triton-Team. Bei euch arbeiten auch viele Leute zwischen 25 und 30, die ja noch mal eine andere Generation und einen anderen Hintergrund repräsentieren. Was bringt denn diese Generation mit, was euch manchmal überrascht, wundert oder beeindruckt?
Ich glaube, was man sagen kann, die Generation ist natürlich noch tech-affiner, bringt noch mehr Analysen, Datenfertigkeiten mit. Und was sie auch mitbringt, ist noch weniger Hierarchiedenken. Also die Teamarbeit wird vorausgesetzt. Und was ich wirklich bewundere und auch sehr schätze, ist der Mut der jungen Kollegen, Fragen, Kritik, Anregungen sehr früh mit einzubringen. Ich denke, das bringt uns alle viel weiter. Und so denke ich, wird sich auch Private Equity weiterentwickeln. Es wird vermutlich noch kollaborativer werden. Es wird auch noch agiler werden.
Glaubt ihr, dass sich das Making-of von Private Equity durch die nächste Generation nochmal verändern wird, die DNA, wie ihr arbeitet? Oder hat die Branche ihren großen Kulturwandel jetzt hinter sich mit dem Ende der Hierarchien?
Also ich vielleicht nur einen Kommentar. Ich Ende der Hierarchien, das triggert mich gerade. Ich denke nicht, dass es ein Ende der Hierarchien gibt. Hierarchien sind immer noch wichtig. Du brauchst auch teilweise jemanden, der auch eine Entscheidung einfach trifft. Ich denke, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Verantwortung klarer aufgeteilt wird und man sich nicht in Rollen und Hierarchien verstrickt, sodass eben dieses Momentum aufgehalten wird und diese Schnelligkeit nicht zugelassen wird. Aber was, denke ich, bleiben wird, ist der Performance-Fokus. Man sieht es auch bei den jungen Kollegen, ja. Da ist der Anspruch an die eigene Arbeit ist weiterhin sehr hoch.
Panterei, ne? Also die Frage danach, ob Systeme irgendwann aufhören, sich zu verändern, die kann man pauschal mit Nein beantworten. Ist ja völlig klar. Die Märkte verändern sich, die Menschen verändern sich, die Geschichte bringt andere Notwendigkeiten hervor und auch Private Equity wird sich weiter verändern. Es wird sich weiter ausdifferenzieren und es wird aus meiner Sicht, und das ist etwas, was ich unbedingt noch loswerden wollte, es wird auch humaner werden, weil letztendlich die Performance-Treiber, die wir brauchen, um in vorgegebener Zeit zwischen 3 bis 5 Jahren eine gewisse Zielrendite zu erwirtschaften, die hängt immer mehr ab auch von der Befähigung, die Menschen in den Systemen an die eigene Vision andocken zu lassen und sie dann zu befähigen in ihrem System, und da kommt zum Beispiel KI zum Tragen, mit maximalem Leverage dieses Ziel auch mit anzusteuern. Und dafür muss ich die Leute mitnehmen, dafür muss ich die Leute verstehen, damit muss ich wissen, wen habe ich da vor mir, und ich muss Systeme letztendlich lesen und verstehen und respektieren lernen und auch die Menschen, die sich in diesen Systemen bewegen. Also der Humanfaktor wird essentiell und da wird sich auch Private Equity entsprechend hinbewegen, weil sie immer das tun, was Rendite bringt.
Also 100%ige Zustimmung, lieber Jens, auch Sophia. Ich merke deine Leidenschaft, wenn es um People geht. Also ich habe das jetzt selbst durchgemacht bei meiner Firma Finance People Solutions. Ich habe bewusst die Firma verjüngt, bewusst, ja, aus den Gründen, die du auch gerade erläutert hast. Die bringen mehr Dynamik und IT-Affinität und frische Ideen. Das ist ein Genuss für mich, die Team-Meetings, was wir nachher haben. Jedes Mal, wenn wir ein Team-Meeting haben, da sitze ich da und denke, okay, Girls, come, more. Das macht so einen Spaß, und the sky is the limit. Ja, also wir suchen jetzt wieder Werkstudenten. Meine Chief Operating Officer Diana war Werkstudentin. Meine Marketing-Dame war Werkstudentin, die Neve. Und da wollen wir jetzt nochmal Talent aufstocken, weil bei uns ist viel los, Gott sei Dank. Ich glaube, es war eine ganz gute Entscheidung gewesen, ja, dass wir das machen. Und ich sehe das bei dir, Sophia, du bist ja voll des Leidenschafts für das Thema. Und ich bin bei Jens auch, das wird sich nicht ändern, das wird sich weiterentwickeln. Und ich muss sagen, ob man jung oder alt ist, das ist mir eigentlich wurscht. Ja, ich muss Respekt haben für das Input von derjenigen. Das ist wichtig. Und ob sie Sophie ist oder Philipp ist oder Paul ist, das ist mir wurscht. Das ist so wichtig, dass man diese Input respektiert und Respekt auch zeigt. Und wir merken das auch in unserer Interaktion. Wir haben viele junge Private Equity Menschen auf der Kundenseite, ja. Und da ist die Chemie hervorragend. Wir lachen miteinander. Wir singen sogar Happy Birthday miteinander. Haben wir den Auftrag geholt übrigens damals. Dieser Spaßfaktor, ach, das ist so erfrischend. Also für mich ist das keine Arbeit, das ist Spaß.
Ich glaube, an dieser Stelle musst du mal erwähnen, den Slogan deiner Firma, der passt, glaube ich, zu dem heutigen Podcast sehr gut. Wie heißt der?
If you have the right people, you cannot prevent success.
Das passt, glaube ich, sehr gut zusammen, worüber wir hier die letzte Dreiviertelstunde gesprochen haben. Aber einen habe ich noch für euch alle, und zwar eine Abschlussfrage, die gleiche für jeden von euch, die jeder nur ganz knapp beantworten darf. Sie lautet: Was ist das Beste, womit die nächste Generation Private Equity bereichert hat? Philipp fängt an.
Ich glaube, Sophia hat ein gutes Stichwort gerade genannt, Mut. Ja, ich glaube, keine Angst, Fehler zu machen, also aus den Fehlern schnell zu lernen, die anderen zu erkennen und dann weiter zu pivotieren und es besser zu machen.
Out-of-the-box-Bereitschaft.
Out-of-the-box-Bereitschaft.
Unbedingt.
Jens, was würdest du sagen?
Augenhöhe, dass die in dem Moment, wo ihnen keine Augenhöhe gewährt wird, definitiv den Dienst versagen.
Und Sophia, du hast das letzte Wort.
Ja, ich würde bei dem People-Thema bleiben. Ich denke, es ist weiterhin sehr wichtig, den Mensch in den Fokus zu stellen. Denn am Ende des Tages ist der Mensch derjenige, der die Vision umsetzt.
Ein schöneres Schlusswort hätte ich mir gar nicht wünschen können, weil das ist ja eigentlich die DNA von The People Equation, ja, mit den besten Leuten das Bestmögliche rauszuholen aus dem, was wir hier vorfinden. In diesem Sinne, ich kann mich nur bedanken. Ich fand unser Gespräch wirklich erhellend und interessant und bin mir sicher, dass dieser Blick hinter die Kulissen der Private Equity Häuser auch unseren Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Ich danke euch allen vier für eure Diskussion und besonders natürlich euch beiden, Sophia und Philipp, für eure Offenheit.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und während Sophia und Philipp jetzt zum HiWalks-Training gehen und Paul, Jens und ich zum Seniorentee, wünsche ich euch da draußen eine ganz wunderbare Restwoche und einen exzellenten Austausch, wenn ihr selbst mal in Kontakt mit der jungen Private Equity Generation kommt. Bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Macht's gut.